Passt, wunderbar. Okay, herzlich willkommen zu Passwort Policies, Anmeldung per Mail-Token und weitere Verbrechen. Clickbait ist eine meiner großen Stärken. Ich habe mal YouTube gemacht. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin Jonas. Ich mache beruflich irgendwas mit Cybersecurity im öffentlichen Dienst. Ich doziere nebenbei einer Hochschule. Ich rante gerne über Security verschiedener Institutionen. Das trifft auch, ja, völlig unabhängig, was ihr macht. Das trifft eure Institution, wenn ich irgendwas sehe, was mir nicht passt. Ich mag Passwort-Safes und MFA. Noch viel lieber mag ich FIDO-Keys. Und ich komme aus Regensburg. Ich habe mir lange überlegt, wo fängt man denn so einen Talk an, wenn man über Passwörter redet? Und dann beschlossen, wir fangen jetzt einfach ganz grundlegend an. A History of Passwords. Wir definieren jetzt als erstes, was ist denn eigentlich ein Passwort, weil dann nehmen wir auf jeden Fall alle mit, die hier sind. Heißt, für diejenigen von euch, die sich damit beschäftigt haben, die ersten 15 bis 20 Folien müsst ihr jetzt leider ertragen. Danach wird es interessanter. Ein Passwort ist eine geheime Zeichenfolge zur Authentifizierung von Personen oder IT-Systemen. Gängige Login-Methoden sind Username, Mail, IDs, ähnliche Geschichten und ein Passwort. PINs sind numerische Passwörter. Hat man wahrscheinlich alles schon mal gehört. Es gibt ganz, ganz viele lustige Statistiken darüber, was Menschen so als Passwörter verwenden. Das Hasso-Plattner-Institut hat da eine Liste veröffentlicht, wie das denn im letzten Jahr mit geleakten Daten aussah. Überraschung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist ein beliebtes Passwort. Dann ziehen wir weiter bis 9. 5, 6, 5, 6, 5, 6, Zahlenfolgen über Zahlenfolgen. Auf Platz 5 kommt dann das erste Mal ein alphanumerisches Passwort. Dann als 6. eins meiner Lieblingspasswörter würde ich euch allen empfehlen. Kaffeetasse. dann wieder Zahlen. Öppala, das war jetzt aufs Ende gesprungen. Entschuldigung. Wir waren hier. Dann wieder Zahlenfolge und dann auf Nummer 8 Passwort. Erstaunlicherweise nicht auf der 1. Ich bin positiv überrascht. Es war mal höher, definitiv, ja. Ich muss hier aber auch dazu sagen, diese Liste ist natürlich biased. Die Liste basiert auf geleakten Datensätzen, private Identitäten aus dem Darknet, so beschreibt es das Hasso-Plattner-Institut. Das heißt, wir müssen uns im Hinterkopf behalten, unsichere Dienste werden häufiger gebreached, die haben unter Umständen schlechtere oder gar keine Passwort-Policies. Das erklärt dann vielleicht auch, warum hier sechsstellige numerische Passwörter zulässig sind. Weniger sicherheits- oder IT-affine UserInnen werden wahrscheinlicher kürzere oder bekanntere Passwörter verwenden. Die werden wahrscheinlicher und schneller geknackt, wenn Hashes gecrackt werden. Ihr könnt davon ausgehen, dass weniger IT-affine Menschen eher gefischt werden oder weniger Security-affine Menschen eher gefischt werden. Darum sind diese Statistiken immer ein bisschen biased, muss man mit so einem gewissen Grain of Salt nehmen. Echte Statistiken sind aber ohne Kompromittierung der Sicherheit nicht möglich, darum ist es das Beste, was wir hier bekommen werden, weil wenn ich Statistiken über Passwörter heben will, muss ich die Passwörter kennen und dann muss ich sie in Klartext speichern. Das ist, glaube ich, für meine User nicht so cool. Mehr dazu später. Gibt auch globale Statistiken. NordPass ist Passwortmanager von NordVPN, veröffentlicht da immer wieder Statistiken. Kann man dann auch nach Ländern filtern. Internationales Admin, relativ beliebtes Passwort, 21 Millionen Users. Ich finde es tatsächlich ganz cool, dass da die Anzahl der gefundenen Instanzen dabei steht. Ist vielleicht auch ein ganz nettes Spielzeug für euch. Auch hier basiert natürlich auf Leaks, ist darum auch biased. Bitte. Also der Einwand ist oder die Frage ist, Admin sei ein beliebtes vorgesetztes Passwort. Ich weiß tatsächlich nicht, wo NordPass die Daten herkriegt. Sie schreiben aus Darknet-Dumps und Leaks. Kann durchaus sein, dass da irgendwelche Leaks bezüglich Botnets mit einfließen, wo, keine Ahnung, 1 Million smarte Zahnbürsten gehackt wurden und als Botnets verwendet wurden. Ich kann es dir nicht genau sagen. Genau, wir haben es gerade eben erwähnt, Passwortlisten, Dumps aus dem Darknet sind Listen aus geleakten oder generierten Passwörtern, werden in verschiedenen Angriffsszenarien verwendet. Bekannte Beispiele ist RockUtxt, ist wahrscheinlich die bekannteste Wordlist, die es da draußen gibt. Es sind 14,3 Millionen Einträge aus einem Hack aus dem Jahr 2009. Wird in den meisten CTFs, E-Learnings, wenn ihr sowas wie Try Hack Me, Hack the Box E-Learnings macht, stolpert er da früher oder später drüber. Was ich persönlich total spannend finde und gerne verwende, ist Probable Word Lists. Das ist ein Git-Repo. Da sind etwa 1600 Passwortlisten oder 1600, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aus dem Darknet in eine Liste zusammengestellt worden. Die Listen sind teilweise echte Passwörter, teilweise Dictionary-Style, also Zusammensetzungen aus Wörterbüchern oder aufgrund von heuristischen Analysen entstanden. Sortiert ist das Ganze nach der Anzahl der Listen, die ein Passwort beinhalten. Also wenn ein Passwort in allen 1600 Listen auftaucht, steht es auf dem ersten Platz. Und es beinhaltet nur Passwörter, die in mehr als 5 Listen gefunden wurden. Das ist halt insofern ein sinnvoller Filter. Keine Ahnung, Adobe Photoshop wird gebreached und Millionen an Menschen haben Photoshop als Passwort. Dann kann man nicht davon ausgehen, dass global Photoshop ein beliebtes Passwort ist. Das ist der Grund für diese Filterung nach den Listen. Wenn euch interessiert, ob ihr gepwned wurdet, also ob ihr in diesen Dumps auftaucht. Es gibt eine Seite, kennt man wahrscheinlich auch seit Jahren, wenn man sich damit beschäftigt, heißt Have I Been Pwned. Die sammelt diese Darknet-Dumps, macht sie für euch durchsuchbar. Es gibt sensible Dienste, da müsst ihr dann eure E-Mail verifizieren, dass ihr sehen könnt, ob ihr in diesen Dumps steckt. Keine Ahnung, Dating-Plattformen, politische Foren, witzigerweise auch der Datendump des Zeitungsportals News, der Anfang dieses Jahres erschienen ist. Dass man das Zeitungsportal auf die sensible Liste schafft, ist auch eine Leistung. Ihr könnt auch nach Passwörtern suchen, fand ich total spannend. Das ist das Passwort, das ich als 13-Jähriger verwendet habe. Ist in 21 Breaches gefunden worden. Gut, dass ich das heute nicht mehr hernehme, hoffe ich. Viel Spaß beim Durchprobieren aller meiner Accounts, die ihr kennt. Gut, ich habe gerade eben gesagt, Passwörter müsste man im Klartext speichern, dass man tatsächlich echte Statistiken darüber erheben kann. Das ist immer eine ganz schlechte Idee. Darum speichern wir Passwörter als Hashes. Das ist eine kryptografische Einwegfunktion, hat eine fixe Ausgabebreite, heißt, die Ausgabe lässt keine Rückschlüsse auf die Eingabe zu. Der RockYouTXT-Datadump oder Breach damals wurde dadurch begünstigt, dass die Passwörter im Klartext gespeichert waren. Das heißt, an dem Punkt, wo der Server kompromittiert war, hatte man die gesamte Passwortliste. Ein Beispiel für eine Einwegfunktion für den Fall, dass man sich darunter nichts vorstellen könnte, wäre beispielsweise Modulo. Ich werfe 2 Werte rein, ich bekomme einen Wert raus und ich kann aus dem Ausgabewert keine Rückschlüsse auf die Eingabewert, also Rückschlüsse schon, aber ich kann nicht sicher feststellen, was der Eingabewert war. Keine Ahnung, ob ich jetzt 9 Modulo 2 rechne und 1 rauskriege oder 13 Modulo 6 rechne und 1 rauskriege. Ich weiß nicht, was die Eingabewerte waren. Details zur Berechnung von Hashes verdient einen eigenen Talk. Außerdem bin ich jetzt nicht super tief in Kryptographie drin, also erspare ich euch das auch. Ich kann euch sagen, einer der coolen Nebeneffekte von diesem ganzen Crypto-Mining vor ein paar Jahren ist, dass wir sehr detaillierte Statistiken über die Hashgeschwindigkeit verschiedener Grafikkarten haben. Eine RTX 5090 hasht etwa 340 Milliarden MD4-Hashes pro Sekunde, 220 Milliarden MD5-Hashes und so weiter und so fort. Ihr seht, die moderneren Hashing-Verfahren werden immer langsamer, ist tatsächlich bewusst, um Angriffe gegen die Hashing-Verfahren zu erschweren. Kleiner Fun-Fact, MD4 ist der Algorithmus, den Windows bis heute zum Hashen der Passwörter verwendet. Also nur, falls es euch interessiert hat. Ich meine, klar, da sind dann natürlich andere Sicherheitsmechanismen drum. Die SAM-Datenbank ist verschlüsselt und so weiter und so fort. Aber es ist unten drunter immer noch derselbe Hash. Grund dafür ist, wie immer, Backwards Compatibility, weil NTLM und SMB1 bis heute MD4-Hashes brauchen und NTLM und SMB1 sind bis heute nicht ausgeschaltet. Darum verwenden wir weiter MD4-Hashes. Ich habe dann noch aufgeschrieben, dass man sich ein bisschen mehr unter diesen Zahlen vorstellen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel 8 Zeichen Passwortlänge alphanumerisch habe und den MD4-Hash bekomme, dann dauert das etwa 11 Minuten mit der Grafikkarte, diesen Hash rückzuverfolgen. Bei SHA-512 wären es immerhin 6 Stunden. Entschuldigung?
Ich dachte, du wolltest dir noch was dazu sagen.
Nee. Genau, je kürzer die Passwörter, desto schneller geht es. Je länger ein Passwort wird, desto exponentiell länger dauert das Brechen. Aber vor allem für so einfach nur Hashes von Passwörtern und kurze Passwörter braucht ihr eigentlich gar nicht cracken. Die 11 Minuten könnt ihr euch sparen. Kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr CTFs spielt. Es gibt Rainbow Tables, es gibt Seiten wie crackstation.net, die stellen kurze, einfach nur Passwort-Hashes als Reverse-Lookup-Tabellen zur Verfügung. Heißt, wenn ihr irgendwie so 8-stellige MD4-Hashes von 8-stelligen Passwörtern habt, könnt ihr da eingeben, kriegt ihr. Hat natürlich kaum reale Anwendung, weil in den seltensten Fällen ein klassischer MD4-Hash und 8-stellige Passwörter verwendet werden. Mehr dazu aber auch noch auf der nächsten Folie. Einer der Hauptgründe ist, man hasht in modernen Systemen eigentlich nicht mehr nur die Passwörter, sondern man hängt noch einen weiteren Wert an. Das ist entweder ein Pepper, Das ist ein globaler Wert, das heißt, alle Passwörter einer Plattform werden mit demselben angehängten Hash, mit demselben angehängten Wert gehasht. Und das hat den großen Vorteil, wenn wir so eine Tabelle wie crackstation.net haben, können wir die darauf nicht mehr anwenden, weil der Reverse Lookup natürlich nicht mehr diesen Wert ausspuckt. So ein Pepper hat dann verschiedene Empfehlungen, wie lang das sein soll, geht auch alles sehr in die Tiefe, ist wahrscheinlich spannend, wenn er sowas selbst entwickelt. Sehr viele Bibliotheken vorimplementieren sowas aber auch. Problem ist, wenn so ein Pepper kompromittiert wird, können eine eigene Rainbow Table generieren. Dann sind wir wieder bei dem Punkt mit der Geschwindigkeit von der Grafikkarte. Dann ist es eine Frage, wie viele Grafikkarten habe ich, wie schnell kann ich diese ganzen Hashes generieren und habe dann wieder meine Lookup-Tabelle. Das ist der Grund, warum die meisten modernen Systeme einen Salt verwenden. Das ist wahrscheinlich der Begriff, den ihr auch kennt, wahrscheinlich schon mal gehört habt. Wird genauso verwendet wie ein Pepper, wird an das Passwort angehängt, wird aber in Verbindung mit dem jeweiligen Passwort gespeichert. Ist individuell pro User bzw. pro Account und hat ein paar Vorteile. Lookup ist weiterhin natürlich nicht möglich, zumindest nicht in den standardisierten Tabellen. Für jeden User und nicht für jede Plattform müsste eine eigene Rainbow Table generiert werden. Das heißt, der Rechenaufwand ist einfach immens. Und der ganz, ganz große weitere Vorteil ist, ihr könnt keine Rückschlüsse über Häufigkeiten ziehen. Wenn ihr jetzt 1 Million gebreachte Accounts habt und, keine Ahnung, 200.000 davon haben denselben Hash, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das einer von diesen beliebten Passwort-Hashes ist. Sei es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Passwort, wie auch immer. Außerdem hat das dann auch den Vorteil, keine Ahnung, diese Datenbank ist gebreached, einer der User kommt da dran und stellt dann einfach fest, welche anderen User dasselbe Passwort wie der User hat. Ist auch ungut für eure Seite. Also Salts sind die zu präferierende Version. Ja, was kennt man noch im Kontext von Passwörtern? Weil man muss einfach alles zu Passwörtern einfach einmal abhandeln, dann sind wir alle auf demselben Stand. Es gibt Passwortrichtlinien, kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr euch online irgendwo schon mal registriert habt, wenn ihr auf Arbeit einen Account habt, ihr kriegt hunderte an Vorgaben. Es gibt Minimallängen, Maximallängen, mindestens N, Sonderzeichen, Ziffern, Großbuchstaben, Emojis, Steuerungszeichen, Namen der Großmütter, keine Ahnung, aber nur bestimmte Sonderzeichen, so ein Semikolon ist böse. Wir wollen ja keine SQL-Injection riskieren. Ihr dürft Vor-, Nachnamen, Geburtstage nicht beinhalten, eure Passwörter dürfen nicht in bekannten Passwortlisten stehen und sie dürfen vorherigen Passwörtern nicht ähneln oder nicht gleich sein. Aber Moment, wer verwendet denn ähneln? Wir haben doch gerade gesagt, wir hashen Passwörter. Ja, genau. Also wenn ihr auf eine Seite stoßt und die prüft, ob euer Passwort dem vorherigen Passwort ähnelt, lauft. Eine Hash-Funktion ist nicht rückwärts abwickelbar, könnt ihr ausgehen, da werden komische Dinge mit eurem Passwort betrieben. Ich habe es immer mal wieder angeschnitten, beliebte Passwörter, dies, das, jenes. Es gibt im Git-Repo oder zum Git-Repo von Probable Word Lists ein sehr spannendes Write-up. Diese 1600 analysierten Passwortlisten, es kommt zu dem Schluss, ungefähr 80% der Passwörter sind zwischen 8 und 12 Zeichen. 47% der Passwörter sind ausschließlich Lowercase-Buchstaben. 43% sind Lowercase-Buchstaben und Ziffern, also decken wir damit dann 90% ab. 4% der Passwörter sind nur Ziffern und 0,01% der Passwörter sind Mixed-Case-Ziffern und Sonderzeichen. Zeichenreihenfolge ist auch relativ interessant, wenn man sich solche Heuristiken anschaut. 47% sind einfach nur Zeichen, 37% sind Zeichen gefolgt von Ziffern, 6% sind gemischt. Die restlichen etwa 10% sind dann andere Formen, keine Ahnung, Sonderzeichen, Ziffer, Sonderzeichen, sowas in die Richtung. Heißt hier nicht eine einzelne Ziffer oder so, sondern, keine Ahnung, kann Test 1, 2, 3, 4 stehen, aber da kann auch Passwort 1 stehen. Was sagt uns das jetzt? Naja, das ist total hilfreich, wenn wir Leute angreifen wollen. Wir können spezifische, auf Passwortrichtlinien zugeschnittene Wordlists zum Beispiel erzeugen. Also, keine Ahnung, ich weiß, eine Firma gibt vor, ein Passwort muss zwischen 12 und 15 Zeichen lang sein, darf keine Wörter aus dem Wörterbuch beinhalten, muss ein Sonderzeichen beinhalten, eine Ziffer beinhalten und so weiter und so fort, dann kann ich sehr stark einschränken, welche Menge an möglichen Passwörtern ich habe. Dann nimmt man dazu noch die Daten aus diesen Heuristiken. Menschen tendieren dazu, das absolute Minimum zu tun und Menschen tendieren dazu, ihre Passwörter zu sortieren. Keine Ahnung, Sonderzeichen kommt ans Ende, Ziffern davor, Buchstaben davor. Und schon kann man sich eine Liste mit höherer Trefferwahrscheinlichkeit generieren, ohne dass man alle möglichen Kombinationen hashen muss. Am Ende des Tages geht es uns ja darum, einen Account zu bekommen und nicht alle Accounts zu bekommen. Was kann man noch mit einfließen lassen? Bei High-Value-Zielen natürlich OSINT, heißt, keine Ahnung, ihr seid der CEO einer Firma und ihr habt das Passwort, den Namen eurer Ehefrau und euren Jahrestag. Könnte sein, dass man das findet, dass das in eine Wordlist mit einfließt. Gängige Ersetzungen, dass Sonderzeichen oder Ziffern verwendet werden, um Buchstaben zu ersetzen, keine Ahnung. Mein Name ist Jonas, ich habe das O gegen eine Null ersetzt. Wenn ich das in einem Passwort machen würde, wäre das gar nicht so unwahrscheinlich, dass das jemand von euch errät. Und damit verringert man dann eben die Anzahl der möglichen oder der zu generierenden Hashes. Weiteres Beispiel, das mir einfällt, sind Telekom-Router. Telekom-Router werden bei Default mit 20 Zeichen numerischen Passwörtern ausgeliefert. Heißt, wenn ihr irgendwie einen flächendeckenden Angriff gegen Telekom-Router fahren wollt, geht es euch natürlich wieder nicht darum, alle Telekom-Router zu kompromittieren, sondern effizientestmöglich so viele zu kompromittieren wie möglich. Also generiert ihr euch für eure Offline-Angriffe dann einfach Hashlisten nur aus numerischen Passwörtern, weil natürlich dann die Berechnung deutlich schneller ist. Komplexität ist ja dann 10 hoch 20. Ja, Nachteile von Passwörtern, Benutzerunfreundlichkeit, das ist ganz klar. User verwenden unsichere Passwörter, weil leichter merkbar. User verwenden Passwörter auf mehreren Webseiten, weil leichter merkbar. User verwenden Muster zur Erstellung von Passwörtern. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist einfach so. Das sind große Probleme und Risiken, die man eigentlich nur durch immer komplexer werdende Passwortrichtlinien und damit schlechtere User Experience kompensieren kann. Passwörter haben keinen Schutz vor der Wiederverwendung. Niemand hindert mich daran, auf 500 Webseiten dasselbe Passwort herzunehmen. Es gibt keinen wirklichen Schutz gegen Phishing, wenn ich mein Passwort von Hand eingebe, weil, keine Ahnung, irgendwelche Punycode-Zeichen, wenn sie meinen Browser nicht gerade anders darstellt, zu erkennen und dann zu merken, dass ich auf der falschen Website bin, schwierig. Mit höherer Rechenleistung werden alte Hashing-Verfahren zunehmend knackbarer. Das heißt, ich muss immer wieder mich darum kümmern, meine Passwörter sauber neu zu speichern. Das hat dann auch wieder den Aufwand, alle User dazu zu zwingen, die Passwörter zu ändern, weil ich kann ja nicht aus dem Hash wieder das Passwort generieren, um einen neuen Hash zu erzeugen. Und Kompromittierung führt häufig zu einem persistenten Accountzugang. Also wenn wir jetzt einfach Accounts haben, die nur aus Username und Passwort bestehen und jemand kommt an diesen Username und dieses Passwort und ihr bemerkt das nicht, dann hat diese Person permanenten Zugriff auf den Account. Leichter zu merkende und eventuell sichere Passwörter sind Passphrases. Natürlich auch in diesem Talk gibt es ein Relevant XKCD. Wir wurden dazu trainiert, für uns schwerbare Passwörter zu generieren. Es ist aber durchaus auch einfach eine Möglichkeit, um längere Passwörter zu haben, 4 zufällige, 6 zufällige Wörter aneinander zu reihen. Dadurch werden die Passwörter sehr, sehr lang. Natürlich wäre das jetzt der in An- und Abführungszeichen Goldstandard, wären Dictionary Attacks natürlich geschenkt. Dann nehme ich mir ein Wörterbuch und generiere mir Kombinationen aus Wörtern aus dem Wörterbuch. Was können wir noch machen? Wir können einmal Passwörter machen. Sind serverseitig zufällig generierte Werte. Die werden bei einem Anmeldeversuch zum Beispiel per E-Mail, per SMS, per, keine Ahnung, Brieftaube verschickt, sind aktuell irgendwie wieder stark im Kommen. Ich habe das in letzter Zeit jetzt ein paar Mal gehabt, dass mir Webseiten mein Passwort rausgestrichen haben und mich nur noch per Einmalpasswort oder per Magic Link anmelden. Vorteil des Ganzen ist kein Credential Stuffing, das heißt, ich kann nicht dadurch, dass ich eine Website kompromittiere, Zugriff auf andere Websites kriegen. Wenn mein User 500 Mal das gleiche Passwort verwendet und ich verschicke ein Einmalpasswort, dann wird er nicht den Account auf meiner Website gehackt bekommen, dadurch, dass eine andere Website gehackt worden ist. Bei einer einmaligen Kompromittierung kann auch im Regelfall kein permanenter Accountzugang erlangt werden. Ich habe ein Einmalpasswort abgefangen, ich komme einmal in den Account. Für die Änderung vom Passwort, von der Authentifizierungsmethode, von der Mail bräuchte ich dann zum Beispiel ein zweites. Ja, Nachteile. Einige Login hängt ausschließlich an E-Mail oder SMS. Das sind häufig unverschlüsselte Medien. Also E-Mail ist häufig unverschlüsselt, SMS ist ein unverschlüsseltes Transportmedium. Eine Kompromittierung eines Mail-Accounts, angenommen es wäre der Goldstandard, würde dazu führen, dass alle Leute oder dass man auf alle Accounts dieser Person zugreifen kann. Kompromittierung vom Handy natürlich das Gleiche. Auch weiteres realistisches Angriffsszenario bei One-Time-Passwords per SMS. Die wenigsten Menschen haben ihre Handys so konfiguriert, dass man die Nachrichten am Lockscreen nicht lesen kann. Das heißt, mein Handy muss nur unbeaufsichtigt irgendwo liegen, dass Leute an mein Handy gehen können. Vielleicht, keine Ahnung, dann irgendeinen Online-Zahlungsaccount über den Passwort-Token bekommen. Vielleicht habe ich statt einer Push-TAN-App oder einem TAN-Generator bei meiner Bank SMS-TAN. Ist dann auch schlecht für mich. SIM-Swap-Angriffe sind ein Thema, wenn ihr High-Value-Targets seid, also keine Ahnung, angenommen, ihr authentifiziert eure C-Ebene in eurer Firma über SMS-Token, einmal Passwörter, und irgendjemand fischt den Support des Mobilfunkanbieters, kommt so an die SIM-Karte, kann sich die Person als euer C-Level anmelden. Es ist relativ benutzerunfreundlich. Wenn ich jetzt mein Passwort habe, das ich entweder gespeichert habe oder auswendig weiß, das ist ein schneller, ein einfacher Login. Wenn ich jetzt aber auf eine Website gehe, ich gebe da mein Username ein, dann wird mir gesagt, ja, geh in dein E-Mail-Postfach, dann gehe ich auf meinen E-Mail-Provider, melde mich da an, der schickt mir dann vielleicht einen SMS-Token, dass ich mich da anmelden kann. Dann muss ich sehr viele Schritte für den Login machen. Und wir können einmal Passwörter nicht zur Verschlüsselung sensibler Userdaten hernehmen. Also keine Ahnung, User hinterlegt seine Kreditkarte, dann kann ich sie mit seinem Passwort verschlüsseln. Ist auch ein Nachteil von einmal Passwörtern. Ich habe es gerade eben kurz angeschnitten. Magic Links funktioniert so, relativ ähnliches Konzept. User versucht sich anzumelden und erhält eine E-Mail mit einem Link. Dann wird auf den Link geklickt, der ist nur einmal gültig. Login wird durchgeführt. Vor- und Nachteile sind relativ vergleichbar, wir haben aber zusätzlich noch Phishing-Resilienz. Bei einem Einmalpasswort, das gebe ich selber ein, das kann ich auf einer falschen Seite eingeben. Keine Ahnung, hab einen Buchstabendreher drin, bin getypo-squattet worden, gebe meine E-Mail ein, kriege das Einmalpasswort, gebe es ein und jemand anderes kriegt Zugriff auf den Account. Das geht bei einem Magic-Link nicht, weil auf den klicke ich und der bringt mich zu meinem Hersteller. Das heißt, dass ich mit einem Magic-Link angegriffen werde, dafür müsste meine E-Mail intercepted werden. Und mir dann ein falscher Magic Link mit einem gültigen Token geschickt werden, aber wenn die E-Mail intercepted wurde, warum sollte man mir dann das Ding noch schicken? Oder man liest die E-Mails auf dem Handy und muss den Code rauskopieren. Das ist bei einem Magic Link tatsächlich ziemlich nervig, die sind teilweise sehr lang. Zählt auch mit in die schlechte User Experience von einmal Passwörtern, würde ich sagen. Bitte. Nächster Einwand, trainiert das nicht Leute dazu, auf irgendwelche Links in Mails zu klicken, was man eigentlich nicht möchte? Ja, wenn ich es gewohnt bin, immer auf Links von, keine Ahnung, Facebook zu klicken, dann klicke ich wahrscheinlich auch in Zukunft auf Links von Facebook. Ich weiß es nicht. Gut, weitere Möglichkeiten für einmal Passwörter. HMAC-OTP oder HOTP, das ist so ein Ding gewesen, das war vor ein paar Jahren mal relativ beliebt. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Das sind so kleine Generatoren, die generieren auf HMAC-basierend einmal Passwörter. Berechnungen sind relativ einfach, werden 6 bis 8 Ziffern generiert anhand von einem Secret, dass sich das Gerät mit dem Server teilt und einem Zähler. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, geht der Zähler hoch und der fließt dann mit in diesen Hashing-Algorithmus ein. Vorteil ist, wir haben keinen unsicheren Transportweg. Ich verschicke das Passwort nicht per unverschlüsselter E-Mail, ich verschicke das Passwort nicht per SMS. Nachteil, Synchronisationskonflikte. Was passiert denn, wenn, keine Ahnung, mein Kind das Ding in die Hand kriegt und einfach 20 Mal draufdrückt? Klar, für einmal draufdrücken gibt es da Lösungen. Der Server kann ja auch mal noch 5 Werte in die Zukunft berechnen und einfach mal schauen, ob da ein Synchronisierungsproblem aufgetreten ist. Aber ja, es können Probleme auftreten. Also gibt es dann die Weiterentwicklung. TOTP kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Time-Based One-Time Passwords ist eine Erweiterung von HMAC-OTP und als Zählvariable verwenden wir den aktuellen Timestamp minus einen Timestamp 0. Das ist im Standard Timestamp 0,0. Es kann aber auch ein anderer Vereinbarter sein. Das wird durch ein Intervall geteilt. Im Standardwert müssten das 30 Sekunden sein. Vorteil ist, wir haben keinen Zähler, den wir synchronisieren müssen, können keine Synchronisierungskonflikte auftreten. Die meisten Geräte hängen heutzutage an irgendeinem NTP und sind damit auf zumindest unter einer Sekunde genau aneinander. Das ist bei einem Intervall von 30 Sekunden ein Fehler, mit dem kann man leben. Nachteil, Verlust von einem Gerät, auf dem mein TOTP ist, ist ein potenzieller Verlust des Accountzugangs, wenn ich kein Backup habe. So, was noch zu Passwörtern gehört, sind Passwort-Saves. Darf man auch nicht vergessen. Mitigieren einige Nachteile von Passwörtern ist eine höhere Benutzerfreundlichkeit, weil ich muss mir keine Passwörter merken, ich muss sie nicht selber eingeben. Passwort-Saves können mich vor Wiederverwendung eines Passworts warnen. Keine Ahnung, macht mein Passwort-Save zum Beispiel. Password-Safe-Plugins machen URL-Abgleich, das heißt ein Password-Safe-Autofill autofillt im Autofill nicht auf falschen Webseiten. Das müsst ihr dann im Regelfall selber überschreiben. Bei dem Password-Safe, den ich verwende, das ist ein selbst gehostetes Vault-Warden, also Bitwarden, gibt es dann auch immer die Meldung, dass sich die E-Mail, dass sich die Domains unterscheiden, ob ich das wirklich fillen möchte. Nachteile von Password-Safes ist, wenn ich einen lokalen Password-Safe habe, ist er häufig mit einem Master-Passwort verschlüsselt. Gibt auch modernere Varianten mit irgendwelchen inkrementellen Schlüsseln, die dann einzelne Passwörter verschieden verschlüsseln. Aber viele so KeyPass-Geschichten und sowas dann mit einem einzigen Masterpasswort verschlüsselt. Heißt, wenn ich mir irgendeinen Infostealer auf dem PC hole und da liegt so eine KeyPass-Datenbank, ist das natürlich ein sehr interessantes Ziel für den Infostealer, der nimmt sie mit. Wenn mein Masterpasswort jetzt relativ kurz ist, wird das offline sicherlich in absehbarer Zeit geknackt. Und wenn das passiert, ist halt auch wieder jeder Account kompromittiert. Dann könnte ich ja sagen, ich packe das Ding einfach nicht auf meinen Rechner, ich schiebe das woanders hin, ich schiebe es in die Cloud. Ja, Cloud hat Vorteile, es ist komfortabel. Ich habe Synchronisierung zwischen meinen Geräten. Verlust des Geräts bedeutet nicht, dass ich die Passwörter verliere, aber ich bin halt abhängig von den Leuten, die diese Cloud betreiben und deren Security-Maßnahmen. Lokal hat er den Vorteil der absoluten Datenhoheit. Ich habe den geringeren Komfort, weil ich die Synchronisation selber machen muss. Lokale Datenbanken können kopiert und offline gecrackt werden. Klar, Nerds können sich selbst einen Vault-Warden-Server hinstellen, habe ich auch gemacht, aber ich kann jetzt schlecht 80 Millionen Menschen erzählen, dass sie sich jetzt alle bitte einen Vault-Warden-Server hinstellen. Das ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Bitte. Aussage ist bei einer lokalen Datenbank, nehme ich an, die kopiert und offline gecrackt werden kann. Angreifende Partei oder die Infostealer-Software kann auch keyloggen und einfach darauf warten, dass das Passwort das nächste Mal eingegeben wird. Das ist natürlich auch ein realistisches Angriffsszenario. Da dann mein Hot-Take. Omas Passwortbuch ist gar keine so schlechte Idee. Der Angriff muss gezielt und offline erfolgen. Es gibt keine Malware, die ein physisches Buch aus dem Schrank klaut. Es ist vollständige Unabhängigkeit von Cloud-Dienstleistern. Probleme, im Regelfall keine Verschlüsselung und Backups dann auch irgendwie schwierig. Klar, ich kann das Ding jede Woche einmal durch den Kopierer jagen. Bitte. Kein Schutz vor Phishing. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Das fehlt auf der Folie, ja. Hier kommt dann noch eine BSI-Empfehlung, die kannte ich tatsächlich bisher nicht. Es gibt die Empfehlung, dass man die Zeichen bis auf zum Beispiel 8 Zeichen aufschreibt und sich diese 8 Zeichen merkt und die dann dazu packt. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. Und schützt dann auch irgendwo vor Offline-Angriffen. Ist jetzt keine Form von Verschlüsselung, aber eine Form von, ja, auch nicht Obfuscation. Was würde man das denn definieren? Muss ich überlegen, reiche ich nach. Gut, jetzt haben wir über ganz, ganz viele einzelne Faktoren geredet. Ich habe es im Intro gesagt, es gibt Multifaktor-Authentifizierung. Es kombiniert einfach mehrere Authentifizierungsfaktoren, meistens Wissen und Haben, seltener auch ein Sein, also biometrische Faktoren. Wissen und Haben, keine Ahnung, Wissen, Passwort, Haben, ein Handy, auf das ein SMS-Token kommt. Mitigiert einzelne Nachteile von einzelnen Login-Faktoren auf Kosten des Komforts. Phishing ist häufig nur noch mit einem Echtzeit-Proxy möglich, weil eben diese Einmal-Passwörter bei TOTP nach 30 Sekunden, bei, keine Ahnung, SMS und E-Mail vielleicht nach 5 Minuten ablaufen. Problem ist, moderne Phishing-Kits haben sich da relativ schnell dran angepasst und bilden dafür dann auch Proxys ab, die dann die Anmeldung direkt weiter proxyen, um einen Session-Token zu bekommen. Kompromittierung eines Faktors, zum Beispiel, keine Ahnung, das Passwort ist gefischt worden, ermöglicht nicht direkt den Accountzugriff oder Zugriff aufs Handy wurde erlangt, ermöglicht nicht direkt den Accountzugriff, weil zusätzlich zum One-Time-Passwort brauche ich ja noch das tatsächliche Passwort. Und wenn man davon ausgeht, dass wir uns in einer heilen Welt befinden, unsere Sessions laufen regelmäßig ab und bei jedem Login werden alle Faktoren abgefragt. Ja, ist auf vielen Seiten nicht so, ist in vielen Umfällen dann nicht so, ist es auch irgendwo ein Schutz vor einem persistenten Accountzugang. Dann haben wir noch eine weitere gängige Anmeldemethode, das ist Single Sign-On. Kennt man sehr wahrscheinlich eher aus dem Enterprise-Kontext, kennt man aber auch aus dem privaten Kontext, keine Ahnung, Anmeldung mit Google, Anmeldung mit Facebook, Anmeldung mit GitHub, mit was weiß ich, gibt inzwischen sehr viele Single Sign-On-Provider. hat den Vorteil, dass ein zentraler Auth-Provider, an dem man sich anmeldet, die gesamte Identity für einen managt. Das ist sehr komfortabel. Es authentifiziert den Dienst und den User. Das heißt, wenn ich auf irgendeine Website auf einen OAuth-Button klicke, dann prüft mein OAuth-Dienst auch, ob diese Website authentisch diese Website ist, an der ich mich anmelde, und spielt eventuell auch eine Warnung aus, dass ich mich dort zum ersten Mal anmelde, dass ich dort Daten hinteilen werde, wie auch immer. Nachteil ist, es ist ein Single Point of Failure. Wenn ich den Account verliere, wenn mir der Account gesperrt wird, weil Google nicht passt, was ich auf, keine Ahnung, ich lade ein YouTube-Video hoch, Google passt nicht, was ich in dem YouTube-Video erzählt habe, sperrt meinen Google-Account und ich verwende den überall für Single Sign-On. Doof. Und ein kompromittierter Account gibt wieder Zugriff auf viele Dienste, so ein ähnliches Problem wie bei den Passwort-Saves. Im Enterprise-Kontext kann das aber dennoch durchaus sinnvoll sein. Weil wenn ich Usern im Enterprise-Kontext, keine Ahnung, 30 Accounts aufzwinge und sie müssen für jeden Account ein eigenes Passwort verwenden, dann tendieren sie dazu, da unsichere Passwörter herzunehmen. Vor allem für Low-Value-Accounts ist das kein wirklich großes Problem, keine Ahnung. Die Speisekarte der Kantine, in der ich eine Mahlzeit vorbestellen kann, es ist nicht schlimm, wenn ein User-Windows-Account kompromittiert wird und dann die angreifende Partei gleich Mittagessen bestellen kann. Für die Admin-Oberfläche vom Hypervisor würde ich es vielleicht nicht hernehmen. Wir machen jetzt einen kleinen Einschub, bevor wir weiter zu weiteren Login-Methoden gehen. Das ist Public Key Challenge Response Authentifizierung. Public Key Encryption, ganz kurz angeschnitten, ist, eine Partei verfügt über einen privaten und einen öffentlichen, einen Private und einen Public Key, und die werden für eine asymmetrische Verschlüsselung verwendet. Mathematik dahinter, interessant, gut zu verstehen, brauchen wir jetzt nicht im Detail. Wir müssen wissen, die Nachricht wird mit dem Public Key verschlüsselt und mit dem Private Key entschlüsselt und funktioniert beides nur in die eine Richtung. Ein einfaches Challenge-Response-Verfahren könnte dann zum Beispiel sein, wir haben einen sicheren Austausch von Public Keys hinter uns, keine Ahnung, beispielsweise über HTTPS, wo die Identität des Servers von der CA wieder verifiziert wurde. Der Server generiert dann ein Secret, verschlüsselt es mit dem Public Key vom Client, der Client entschlüsselt es, verschlüsselt es wieder mit dem Public Key vom Server und schickt es zurück. Ganz triviales Beispiel. Brauchen wir, dass einfach verstanden wird, was dieser Begriff bedeutet, um über FIDO zu sprechen, Fast Identity Online. Das ist eine Challenge-Response-basierte Authentifizierung. Effektiv haben wir Hardware. Ich habe jetzt meinen YubiKey leider nicht da, der liegt im Hotel. Sonst würde ich euch unter die Nase halten. Das sind so kleine USB-Sticks mit, sehr schön, da vorne wird ein YubiKey hochgehalten. Bitte. Es sind so kleine USB-Sticks, die führen diese gesamte Challenge-Response-Geschichte durch. Das heißt, es gibt eine Browser-Schnittstelle, die kommuniziert mit dem Server und die übermittelt dann die Challenge an das USB-Gerät. Das USB-Gerät löst die Challenge, übergibt die Antwort an die Browser-Schnittstelle und die übergibt sie zurück an den Server. Hat viele Vorteile. Es ist einfach zu nutzen. Es ist phishing-resistent, weil die Identitäten verifiziert werden. Es ist sicher vor Mehrfachnutzung. Ich kann diesen Key überall hernehmen. Es ist kein Sicherheitsrisiko für mich. MFA ist möglich. Diese Keys unterstützen teilweise den Unlock per PIN oder den Unlock per Biometrie. Also es gibt FIDO-Keys, die dann einen Fingerabdrucksensor zum Beispiel drauf haben. Und die Dinger sind vom Hardware-Design so, dass an sich kein Zugriff auf die privaten Schlüssel möglich ist. Es gab da vor einem Jahr oder so dieses Paper, das erklärt hat, dass man die Schlüssel aus einem YubiKey extrahieren kann, wenn man den YubiKey abschleift und irgendwelche Kontakte freilegt. Aber da kann man dann halt auch davon ausgehen, dass die Person, der YubiKey gehört, bemerkt, dass der YubiKey kompromittiert ist, wenn der halbe YubiKey abgeschliffen ist. Nachteile, sie sind nicht duplizierbar. Die Sicherheit der privaten Schlüssel ist auch gleich der Nachteil dieser Schlüssel. Heißt, wenn ich meinen YubiKey dabei habe und der fällt mir von der Brücke runter in den Fluss, dann ist er weg. Es gibt Dienste, die erlauben, einem mehrere FIDO-Keys zu hinterlegen. Es gibt auch Dienste, die erlauben, nur einen zu hinterlegen. Mit den Diensten habe ich dann ein Problem. Darum, so ein relativ neuer Trend sind Discoverable Credentials. Das heißt, wir hinterlegen Username bzw. ID. Entschuldigung, ich bin einen Schritt zu weit. Discoverable Credentials ist ein Zwischenschritt. Das können diese FIDO-Keys auch. Usernames und IDs werden auf Hardware hinterlegt. Das heißt, vor der Authentifizierung fragt der Browser für Website XY, hast du da Usernames, IDs, wie auch immer. Übermittelt diese dann an den Browser. Der Browser schickt die Challenge, Schlüssel für Challenge Response durch, wird zurückgeschickt. Was man jetzt gemacht hat, ist, man hat dieses Konzept mit den Discoverable Credentials von FIDO-Keys entkoppelt. und verwaltet die privaten Schlüssel durch Software. Das heißt, wir ermöglichen uns Duplizierung. Das Ganze sind dann die Passkeys. Habt ihr vielleicht auch mitgekriegt, ist so der aktuelle Trend für Logins. Empfehlen einige Stellen, setzen einige Webseiten gerade um. Vorteile ist, wir können uns davor schützen, das physische Gerät zu verlieren. Wir brauchen keine extra Hardware. So ein YubiKey kostet Geld, den muss man sich besorgen, den muss man überall einmal einrichten. Das da läuft nativ in Betriebssystemen durch Software mit. Hat aber auch den Nachteil, wenn die Dinger irgendwo auf dem Gerät liegen, ist auch unerlaubte Duplizierung möglich. Man kann die Schlüssel ja einfach irgendwo hinkopieren, auch wenn sie vielleicht verschlüsselt sind. Irgendwann müssen sie entschlüsselt sein. Erhöht die Angriffsfläche, verringert den Komfort. Das ist immer so dieser Trade-off von verschiedensten Methoden. Wir müssen uns entscheiden, möchten wir Komfort oder möchten wir Sicherheit. Wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, Bitwarden bietet das an, Windows bietet das an, Handybetriebssysteme bieten das an. Wir haben ein ganz großes Problem mit diesem Trend. Ganz, ganz viele Firmen, die das anbieten, implementieren das im Standard ohne weiteren Faktor, erzählen einem aber, dass das viel sicherer ist. Das heißt, ich habe dann ein Passwort-Safe, mein Bitwarden, mein Vaultwarden, keine Ahnung, in dem liegt dann ein riesiger Schwung Passkeys drinnen. Mein Vaultwarden wird kompromittiert und alle Accounts sind wieder offen, wie als hätte ich ein Passwort ohne weiteren Faktor. Dann kleiner Blick in die Zukunft. Ich habe es 1984 Continuous Authentication genannt. User werden bei der Anmeldung einmalig klassisch authentifiziert. Während der Session werden dann verschiedene Faktoren betrachtet. Was für ein Gerät ist das? Also keine Ahnung, ist mein Session-Token genommen worden und auf ein anderes Gerät übertragen worden? Was ist meine IP? Was ist meine Geolocation? Habe ich mich unrealistisch irgendwo, keine Ahnung, in 5 Minuten von Berlin nach keine Ahnung, Peking bewegt? Was für Ressourcen frage ich an? Ist das ungewöhnliches Verhalten für mich? Zu welchen Zeitpunkten frage ich an? Wenn ich normalerweise immer zwischen 8 und 16 Uhr arbeite und ich arbeite plötzlich um 23 Uhr, wäre das flaggenswert? Wie viele Tastenanschläge habe ich pro Minute? Wie bewege ich meine Maus? Effektiv geht es hier darum, wir bewerten das Verhalten und versuchen Anomalien zu erkennen und diese zu markieren. Und wenn die Anomalien einen gewissen Schwellwert übersteigen, loggen wir den User aus. Teilweise wird das dann auch noch mit im Enterprise-Bereich vor allem mit irgendwelchen Endpunkt-Agenten gekoppelt, die dann die Integrität des Systems verifizieren. Keine Ahnung, kennt ihr vielleicht aus dem Windows-Bereich Conditional Access, ist das System auf dem aktuellen Patchstand, ist es über ein VPN verbunden und so weiter und so fort. Aber auch im privaten Bereich gibt es sowas, wenn auch in Lightform. Keine Ahnung, Recapture sagt euch vielleicht was, ihr kennt das. Früher habt ihr da immer Bilder anklicken müssen, irgendwelche Texte lösen müssen. Heute gibt es teilweise auch Captures, wo ihr einfach nur auf den Haken drückt. Funktioniert auch, weil im Hintergrund euer Verhalten analysiert wird. Wenn ihr davor auf 20 Seiten gesurft habt, auf denen auch überall dieses Capture im Hintergrund gelaufen ist, analysiert der Capture-Dienst dann, wie bewegt ihr euch auf diesen Seiten, ist das natürliches Verhalten und versucht euch dadurch von Bots abzugrenzen. Je nachdem, welche Daten da erfasst werden sollen, sehe ich da durchaus Potenzial, dass sich Menschen, die sich mit Datenschutz beschäftigen, dadurch auch Probleme mit haben könnten. Flaggen verdächtiger Logins ist aber auch heute bereits ein Ding. Keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht, dass ihr eine E-Mail bekommen habt, verdächtiger Login auf ihrem Account, jemand hat sich aus Hamburg angemeldet, obwohl sie sich normalerweise nur aus München angemeldet haben. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich finde dieses Konzept der Überwachung, ehrlich gesagt, gruselig, aber es scheint sich immer weiter zu verbreiten. Ich habe euch versprochen, wenn wir die ganze Theorie durchgekaut haben, erzähle ich euch, was empfehlen denn diese ganzen Security-Einheiten. Das BSI empfiehlt Passkeys über Passwörter mit MFA über Passwörter und hat einen gigantischen Faden an Empfehlungen zu Passwörtern veröffentlicht. Für jeden Account ein eigenes Passwort. Die Kombination aus Länge und Komplexität, also die Anzahl der Zeichenarten, ist ausschlaggebend. Ihr könnt verwenden 20 bis 25 Zeichen und 2 Zeichenarten, 8 bis 12 Zeichen und 4 Zeichenarten, 8 Zeichen, 3 Zeichenarten und Multifaktor-Identifizierung. Dann solltet ihr keine Namen von Familienmitgliedern, Haustieren, Stars, Geburtstage, Jahrestage verwenden. Ziffern, Sonderzeichen sollten nicht am Anfang oder am Ende stehen. Wir sollten auf Zeichen wie Ä, Ü, Ü und Scharf S verzichten, weil sie potenziell Probleme im Ausland bereiten könnten. Und wortwörtlich in der Passwortrichtlinie des BSI, je länger, desto besser. Dann gibt es die... Entschuldigung? Das ist richtig, ja. Ist kein gutes Passwort. Dann haben wir die CISA, das ist so das US-Äquivalent des BSI. Die empfehlen auch Passkeys über Strong Passwords und MFA über Strong Passwords. Da sind die Empfehlungen aber deutlich kürzer. Größer gleich 16 Zeichen, eine Mischung aus Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen oder eine Passphrase von 5 bis 7 zufällig ausgewählten Wörtern. Die Verwendung auf nur einem Account und sie empfehlen, das fand ich sehr spannend, verschiedene Erzeugungsmethoden für verschiedene Accounts. Das heißt, keine Ahnung, mein Windows-Account besteht aus 7 Wörtern. Mein Linux-Account besteht aus 16 zufällig generierten Zeichen. Mein E-Mail-Konto hat 100 Ziffern. Einfach, weil sie sagen, dann können keine Rückschlüsse aus dem einen Passwort auf andere gezogen werden. Weil wenn ich verwende, keine Ahnung, Facebook 2025 Ausrufezeichen für Facebook und ich habe einen Account 2025 erstellt, dann kann man vielleicht den Rückschluss ziehen, dass mein Twitter-Account dann Twitter 2023 Ausrufezeichen heißt. Dann gibt es die CIS, das ist das Center for Internet Security. Das ist so ein Zusammenschluss von US-Behörden aus den frühen 2000ern, weil sich die natürlich alle nicht gegenseitig eingestehen wollten, dass sie was unsicher gemacht haben, aber trotzdem untereinander teilen wollten, wie man es sicher macht. Also haben sie eine eigene Behörde ausgegründet, in die sie dann ihre ganzen Empfehlungen gefüttert haben, die sie dann wieder zurückgefüttert hat. Die haben einen Passwort-Policy-Guide rausgegeben, der ist 27 Seiten lang. Also wenn ihr euch im Detail damit beschäftigen wollt, wie man eine Passwort-Policy erstellt, bitte, das ist euer Dokument. Die CIS empfiehlt eine Länge von über 14 Zeichen mit Multifaktor-Authentifizierung mindestens 8 Zeichen. Sie sagen, am besten sind Passphrases. Mindestens eins davon soll kein Buchstabe sein. Mit MFA gibt es keine Komplexitätsanforderungen. Dann empfehlen sie, dass man für die Passwort-Policy eine Passwort-Blacklist aus mindestens 20 unsicheren Passwörtern erstellt. Da kann man einfließen lassen Passwörter aus Breaches, Wörter aus Wörterbüchern, Wiederholungen oder Sequenzen zuvor verwendeter Passwörter und User- und Service-spezifische Wörter. Das heißt, ich müsste dann jeden Dienst an meine Personaldatenbank in der Firma anbinden, um nachschauen zu können, welche Worte und Daten potenziell problematisch beim Personal sind. Und sie empfehlen die Verwendung von Passwortmanagern. Dann gibt es die NIST, das ist das National Institute of Standards and Technology, also so eine Art US-amerikanische DIN. Die empfiehlt größer gleich 15 Zeichen, keine Komplexitätsvorgaben, kein regelmäßiger Wechsel, keine Maximallänge und Ablehnung von Passwörtern aus Breaches mit entsprechender Meldung, weil sie sagen, die ganzen hohen Passwort-Requirements sorgen nur dafür, dass Menschen unsichere Passwörter verwenden. Und darum sagen wir einfach nur, wir geben eine Länge vor, bei der ein Brute Force relativ lange dauern würde. Und alles, was wir ablehnen, sind bekannt unsichere Passwörter und informieren die User darüber, dass diese Passwörter unsicher sind. Am Ende des Tages müsst ihr dann sehen, all diese Empfehlungen unterscheiden sich. Überraschung, die haben alle Vor- und Nachteile. Und das ist die heile Welt der Theorie. Hier können wir das ja alles mal fordern. Am Ende des Tages ist es schwierig für uns jetzt abzuschätzen, was da die beste Lösung ist. Klar sind irgendwelche Challenge-Response-basierten Authentifizierungsverfahren natürlich wünschenswert, aber halt nicht flächendeckend umsetzen. Viele Anwendungen unterstützen das nicht. Gibt einige Realszenarien, die mir in den letzten Monaten in die Quere gekommen sind. Ich habe vorhin gesagt, es gibt einen Trend, zu Einmalpasswörtern zu gehen. Das ist mir mit Booking passiert, wie ich mein Hotel für hier gebucht habe, wollte mich anmelden. In meinem Passwort-Safe steht eine E-Mail und ein Passwort. Ich gebe die E-Mail ein und bekomme als Antwort Verify your email address to sign in und ich soll ein Einmalpasswort eingeben, obwohl ich weiß, ich habe hier ein 40-stelliges Passwort in meinem Passwort-Safe stehen, das sehr wahrscheinlich sicherer ist. Ich habe das nicht so eingestellt. Daran würde ich mich sehr sicher erinnern. Mein Passwort wurde nicht mehr abgefragt. Ich habe das ausprobiert. Ich habe Geräte hergenommen, die ich noch nicht hergenommen habe. Ich habe IPs hergenommen, die ich noch nicht hergenommen habe. Dennoch wurde mein Passwort nirgends mehr abgefragt. Nur noch One-Time-Passwörter. Ich kann unter Security weitere Logins einrichten. Ich habe da mal einen FIDO-Key hinterlegt. Beim nächsten Login ist trotzdem wieder der Mail-Token abgefragt worden. Schaut dann so aus. Ich habe das dann ein paar Mal gemacht. Ich habe da ein bisschen hin und her gespielt und irgendwann ist die Option vom FIDO-Key verschwunden. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, dass die weg war, aber sie war dann irgendwann weg. Wenn ich eine TOTP hinzufüge, kommen wir zu einer interessanten Login-Methode. Da bekomme ich ein Einmalpasswort per E-Mail und muss danach ein Einmalpasswort aus dem TOTP eingeben. Und ich möchte hier auch noch anmerken, Login per Mail-Token ist jetzt nicht per se schlecht. Weil wenn ich jetzt nur einen Faktor habe und ich melde mich mit E-Mail und Passwort an und die Mail ist kompromittiert, kann ich ja oft auch einfach das Passwort zurücksetzen. Dementsprechend, ja. irgendwie, ich hätte mir mehr Autonomie gewünscht. Das ist mir vielleicht wichtig, dass man mir nicht einfach diese Einmalpasswörter drüber zieht und mir keine Wahl gibt. Kürzere Passwörter sind leichter zu guessen, aber 6 Stellen alphanumerisch sind 2,176 Milliarden Möglichkeiten, das zu erraten innerhalb von 5 Minuten. Ich denke, da läuft man sehr schnell in Rate Limits. Das ist statistisch akzeptabel. Ah, ich habe es auch noch auf Folien gestellt. Genau, das ist dann die Trefferwahrscheinlichkeit, wenn ihr sagt, ihr schafft einen Guess pro Sekunde, ohne ein Rate Limit zu laufen, habt ihr eine Trefferwahrscheinlichkeit von sehr vielen 0,27%. Ja, diese Annäherung, weil sie leicht ist, schließt nicht aus, dass man denselben Token in den 600 Versuchen zwei oder öfter mal eingibt. Aber bei 2,1 Milliarden Möglichkeiten habe ich gesagt, das ist eine statistische Feinheit, die kann ich akzeptieren, dass ich dafür keine geometrischen Verteilungen berechnen muss. Gut. Dann habe ich Spaß gehabt mit Eventim, wie ich mir ein Ticket gekauft habe, wie ich mich registriert habe. Hat Eventim von mir aus Sicherheitsgründen gefordert, dass ich E-Mail und Telefonnummer angebe. Danach wird mir dann erlaubt, Passkeys hinzuzufügen, aber nur auf Windows, iOS und Android. FIDO-Keys sind keine Passkeys. TOTP gibt es auch nicht. Multifaktor-Authentifizierung wird nur per SMS-Token gemacht. Heißt Anmeldung mit E-Mail plus Passwort und SMS-Token oder Anmeldung mit Passkey. Genau, auf Windows, genau. Ich dachte mir dann also, ich bin schlau, ich spoofe meinen User-Agent und dann probieren wir es nochmal. mit gespooftem User-Agent durfte ich mich dann nicht mehr auf die Login-Ressource verbinden und das war dann das Ende meines Versuchs, bei Eventim meinen FIDO-Key zu hinterlegen. Weil, keine Ahnung, irgendwo war der Gedanke so, mein Passwort-Safe implementiert ja Passkeys. Woher soll denn die Website wissen, was da vom Browser-Backend wirklich kommuniziert wird? Aber sie hatten kein Interesse am gespooften User-Agent. Gibt noch eine Login-Methode, die finde ich total spannend. Das ist die Login-Methode von Mulvad VPN. Das ist ein Login ausschließlich mit einer Zahlenkolonne. Kein Passwort, kein Username, keine Bindung an persönliche Accounts oder persönlich identifizierbare Daten wie E-Mails. Hat den ganz, ganz großen Vorteil, es ist privat. Es gibt nur diese Zahlenkolonne, die ist irgendwann mal generiert worden, wie ich mir das Programm installiert habe. Und ich habe dann per Kryptowährung gezahlt, per Bargeld, per Postversand. Ja, das bieten die wirklich an. Nachteil in An- und Abführungszeichen, das ist nur ein zu knackender Parameter, heißt, ich brauche keine Kombination. Aber 10 hoch 16 Möglichkeiten, laut ihrem eigenen Bericht 550.000 Accounts, eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ding. Selbst wenn ich einen gültigen Account abgreife, beinhaltet er keine sensiblen Daten. Er ermöglicht mir nun einen Zugriff auf den VPN für die Gültigkeit der Dauer der Subscription. Ja, keine Ahnung, Leute können versuchen, da irgendwie Brute Force zu machen, random Nummern zu guessen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die sich serverseitig davor schützen, dass Menschen 10 hoch 16 Möglichkeiten an Zahlenkombinationen ausgeben. Da läuft man in Rate Limits, wird IP geblacklistet. Ich fand's relativ interessant, das für solche Anwendungsszenarien als Login zu verwenden, wenn man einfach so viel Privatsphäre wie möglich erzeugen möchte oder erlauben möchte. Ja, ich habe das mit dem Funding der rechtsextremen Partei mitbekommen. Ja, ich finde das kacke, aber die Login-Methode ist interessanter, soweit ich sie covern, und das ist die einzige Plattform, die ich kannte, die sie verwendet, bevor die Frage kommt. Weitere Beispiele. Ich habe bei mir in der Wohnung smarte Heizungszähler, die funken in die Cloud. Die Plattform zum Ablesen dieser Zähler hat mir damals einen Login-Link geschickt. Ich habe dann natürlich ein langes Passwort generiert, und nur um dann beim Login festzustellen, bei der Registrierung wird das Passwort nach dem 31. Zeichen gekappt. Beim Login hingegen nicht. Also bin ich nicht mehr in den Account gekommen, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, mal anzufangen, von hinten Zeichen wegzustreichen und das rauszufinden. Leider kann ich da keine weitere Nachforschung zu betreiben, weil ich nur einen Login-Link hatte. Dementsprechend, ja. Dann Logins bei Banken fand ich immer sehr spannend. Wie ich so 16, 17 war, hatte ich das erste Mal Online-Banking. Das ist so 10 Jahre her jetzt. Und die Bank, bei der ich damals war, hat Login gemacht über Kontonummer und ein 5-stelliges alphanumerisches Passwort. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen TAN-Generator. Das heißt, ich bin ins Online-Banking gekommen mit einem 5-stelligen Passwort und der Kontonummer. Heute machen das einige Banken immer noch, verlassen sich dabei dann halt auf die Sicherheit ihrer TAN-Generatoren. Dann Realszenario Berlin, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Die Berliner Senatsverwaltung wurde Anfang August gecybert. Viel Datenabfluss, dies, das, jenes. Ich glaube, morgen Abend gibt es einen Talk von Honkhase dazu. Hört euch das an. Großartig. Das ist ein Zitat aus einer Senatssitzung. Bis auf 21 Fachverfahren, wo es nicht möglich ist, weil das Passwort fest im Programmcode verdrahtet ist, wurden die Admin-Passwörter geändert. Gut, klingt lustig, ist aber tatsächlich ein flächendeckendes Problem. Wir haben verwaltungsspezifische Software, die ist weit verbreitet. Wir sind Deutschland, wir haben viele Verwaltungen, jede Kommune oder viele Kommunen haben ihre eigene IT-Infrastruktur. Wir haben Länder, wir haben Behörden und die haben alle ihre spezielle Software für ihre speziellen, super kleinen Spezialanwendungsfälle, weil Bayern hat andere Gesetze als Hessen, hat andere Gesetze als das Saarland, hat andere Gesetze als Hamburg. Das sorgt dann dafür, dass wir historisch gewachsene Software haben, die unerlässlich für den Betrieb dieser Behörden ist, weil sie halt seit 20 Jahren ihre Prozesse darauf basieren. Die Software wird von wenigen Herstellern bereitgestellt. Je nach Software und einsetzendem Bereich gibt es da teilweise auch einfach Monopole, dass die Kommunen gar keine andere Wahl haben, als zu dem einen Softwarehersteller zu gehen. Viel davon ist unsicher. Querverweis Thüringen-Test-Talk von Linus Neumann auf dem vorletzten C3. Sowas gibt es aber auch in Firmen. Also ich habe von sehr, sehr vielen Firmen gehört, dass da Infrastruktur auf uralten VBA-Makros läuft, die Webserver implementieren. So, was machen wir jetzt als Admins? Weil wir müssen uns ja trotzdem irgendwie davor schützen. Wir können Proxys davor stellen, wir können eine HT-Access-Liste anpassen, wir können eine WAF machen, damit Logins auf die Admin-Endpunkte limitieren mit einer IP-Whitelist, mit einem Client-Certificate-Card, wir können Basic vorschalten. Wir können unser Netzwerk sauber segmentieren, heißt, wir schränken den Zugriff zumindest mal auf die berechtigten User ein. Oder wir monitoren das Ganze, aber dafür müsste die Software halt auch erstmal vernünftige Logs schreiben. Ich bin mit einer Punktlandung auf 50 Minuten laut meinem eigenen Timer. Fragen bitte dann draußen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schöne MMCD.